Je länger ich euch kenne, desto dankbarer bin ich, in dieser Gemeinde sein zu dürfen. Wirklich so. So. Ich möchte euch ein kurzes Video zeigen, wenn das klappt. Das habe ich gestern bei Facebook entdeckt. Und wenn da jetzt jemand im Livestream zuhört, ihr könnt auf meine Facebook-Seite gehen und da seht ihr das Video auch. Es geht um eine Katze oder mehrere Katzen, um einen Kakadu, bitteschön. Und wir wissen nicht, was nach diesem Moment geschah. Für die, die das jetzt hier irgendwo auf irgendeinem anderen Weg hören, da war so ein Kakadu und da waren zwei oder drei Katzen drumherum und dieser Kakadu miaute. Wir wissen, diese Papageienvögel lernen das. Wir hatten mal einen Beo, der konnte Halleluja sagen, also das geht. Und warum ich euch das zeige, ist, dieser Vogel war Beute für die, die sie umgaben. Wenn ihr mal gesehen habt, was Katzen mit einer Taube oder mit einer Krähe machen, wenn sie die erwischen, ist nicht lustig. Dieser Vogel schien nicht zu wissen, was da passiert. Oder beziehungsweise er wusste, dass da jemand, der die Kamera wahrscheinlich hielt, da war, im Zweifelsfall. Vielleicht gerade in dem Moment, wo es ausging, schnell eingeschritten ist, bevor Übles passierte. Die Katzen waren wohl kurz beeindruckt und verwirrt, aber nicht wirklich auf Dauer. Sie würden früher oder später erkennen, das ist ein Vogel. Ich bin eine Katze. So. Wenn wir aus Glauben leben, könnten wir, und das passiert öfters, in dieselbe Falle reinfallen. Das sind Menschen, die sagen die richtigen Dinge und versuchen den Teufel zu beeindrucken und Dinge irgendwie durch Nachmachen zu bekommen und es klappt nicht. Und dann sind sie verwirrt. Und der Teufel ist in der Regel nicht mehr verwirrt, weil der sieht direkt, wer du bist. Er sieht, ob du weißt, wer du bist. Das letzte Mal, glaube ich, war es, wo ich von Daniel sprach, der ja zweimal von dem Engel Gabriel angesprochen wurde, als vielgeliebter Mann. Und ich sagte daraufhin, dass es das ist, was einige von uns brauchen, wenn sie morgens in den Spiegel schauen, sich so anzusprechen und sagen, hey, weißt du eigentlich, Bernd, du bist ein vielgeliebter Mann. Ja, das ist, was die Bibel über dich sagt. Im Moment, das hat er zu Daniel gesagt. Nicht ganz. Ich glaube, er hat es zu Daniel gesagt, damit wir uns erinnern, wenn wir Johannes 17 lesen und lesen, was Jesus selbst sagt, wie der Vater uns sieht. Steht da nicht, dass der Vater im Himmel dich und mich genauso liebt, wie er Jesus liebt? Steht da nicht, dass Jesus die Liebe ist, ganz am Anfang schon vom Johannesevangelium? Ist es nicht so, dass wir mit allem Fug und Recht sagen dürfen, ich bin ein vielgeliebter Mann, weil wer kann dich denn mehr lieben als Gott? Wenn kein Mensch mich lieben würde, wäre ich immer noch ein vielgeliebter Mann. Weil Gott ist die Liebe. Er hat das Monopol. Er hat alles, was es in diesem Bereich zu bekommen gibt. Kein Mensch kann mich mehr lieben als Gott. Nicht meine Frau, nicht meine Kinder, nicht meine Eltern, niemand. Und wenn wir das verstehen und dann im Glauben handeln, weil wir gefüllt sind mit dem Wort Gottes, dann sind wir nicht länger Kakadu. Dann sind wir Löwe. Und dann wissen die Katzen genau, wer wir sind. Ob wir dann miauen oder krächzen oder völlig stimmlos auf sie zugehen, sie wissen, wer der Boss ist. Wo du bist, ist vorne. Wenn du mit Gott unterwegs bist und wenn du seine Wege gehst, nur dann, sonst Vorsicht. Wir haben uns die letzten drei Teile ja schon damit beschäftigt, was Glauben ist, wie wir im Glauben leben. Ich fasse das ganz kurz zusammen. Um echtes Leben zu empfangen und dauerhaft zu führen, braucht es biblischen Glauben. Wir haben uns angeschaut, dass unser Teil es ist, nur stark und sehr mutig zu sein. Das ist unser Job, unser Part in dem Ganzen. Wir haben uns angeschaut, dass es ein Schlüssel ist oder vielleicht der größte Schlüssel, beständig das Richtige zu tun. Beständig zu glauben. Es gibt Leute, die glauben, großen Glauben, Berge versetzten Glauben, aber sie sind nicht beständig darin. Sie geben auf nach wenigen Tagen oder Wochen und erreichen das Ziel nie. Und das nächste Mal haben sie schon weniger Glauben, weil sie sagen, es funktioniert ja doch nicht. Ihr wisst, andere haben Beständigkeit, aber tun in Beständigkeit das Falsche. Sie reden in Beständigkeit dumme Worte, die sie eher krank machen als gesund. Die Situation, die schon übel ist, manifestieren, anstatt sie zu verändern. Ihr wisst, beides getrennt voneinander ist machtlos. Es passiert nichts. Du brauchst Glauben und du brauchst die Beständigkeit, darin zu handeln und zu leben und zu reden. Auch darüber haben wir uns unterhalten. Darüber, dass biblischer Glauben seinen Preis hat, nämlich ein integres, ein gottesfürchtiges Leben und ein ständiges Sein in Christus. Glauben hat eine Bestimmung, ein Ziel, einen Auftrag, er ist kein Selbstzweck. Ich glaube nicht, um zu glauben allein. Mein Glauben hat etwas zu tun auf diesem Planeten. Wir haben uns angeschaut, dass Glauben auf Beziehung mit Gott aufgebaut ist. Und dass ohne echte Liebe, und zwar Liebe in Gottes Definition, die wir uns genau angeschaut haben, dass der Glaube unwirksam bleibt, wenn wir nicht in Liebe handeln. Wer im Glauben lebt, erhält überwältigende Autorität zur Umsetzung von Gottes Auftrag. Wirklich überwältigend. Der Schatten heilte Leute. Die legten Hände auf und Leute wurden gesund. Die beteten und buchstäblich die Plätze beten. Das ist nur ein Teil von dem, was wir alleine in der Apostelgeschichte lesen. Das letzte Mal haben wir uns über Glauben und Sprechen unterhalten, ganz intensiv sogar. Warum sind unsere Worte viel wichtiger, als wir oft denken? Wir haben uns darüber unterhalten, dass Glaube Wahrheit über Fakten stellt und dann Wahrheit, Fakten oder Tatsachen verändert. Zum Beispiel eine Krankheitsdiagnose oder ein Kontostand oder die Beziehung in der Ehe. Und wir haben uns über das Maß des Glaubens unterhalten und dass dieses Maß jeder empfangen hat, der Christus nachfolgt, aber dass dieses Maß sich unterschiedlich entwickelt. So, jetzt hoffe ich, seid ihr alle auf demselben Stand. Ich ermutige euch, diese Predigten sollten zum festen Repertoire gehören, die ihr euch immer und immer und immer wieder mal anhört. Also ich höre mir immer und immer und immer wieder mal oft dieselben Predigten an, von Kenneth Hagin oder von Kenneth Copeland. Das sagt nicht wirklich viel Neues. Wenn du ihn 100 Mal gepredigt hören hast, du weißt längst, was kommt. Du kennst die Geschichten alle. Aber das tut diesen Dingen keinen Abbruch. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles, was ich euch über Glauben sage, das habe ich in der Regel schon oft hier gesagt, an verschiedenen Stellen, weil die Bibel ist hier abschließend informell für uns. Informiert uns über die Dinge, wie sie sind. Da kommt jetzt ständig was Neues dazu. Wir versuchen, die durch neue Dinge immer wieder mal ein bisschen ins Gedächtnis zu rütteln, aber eigentlich sind es dieselben Sachen, die wir immer und immer wieder hören müssen. Weil der Glaube aus dem aktuellen Hören kommt, nicht aus dem Hören von vor 10 Jahren. Viele Dinge, die ich vor 10 Jahren gehört habe, die sind längst nicht mehr in meinem aktiven Glaubensbewusstsein lebendig. Noch in meinem Gedächtnis vielleicht, aber nicht, dass ich daraufhin jetzt irgendwelche größeren Dinge tun könnte. Ich brauche frischen Glauben. Mein Glaube baut sich immer wieder auf. Er regeneriert auch immer wieder neu, wenn ich mich mit dem Wort beschäftige. Ach ja, ich habe ja auch was hier zu zeigen. Dennis, ist das, muss ich was drücken, oder?
Pfeil runter.
Pfeil runter. Und nochmal. Ah, da ist er. Guck da. Ja, also die Strickleiter finde ich so impressiv, so interessant, weil das ist so ein bisschen, wie ich mich oft fühle, wenn ich im Glauben was mache. Ich halte mich fest, aber ich weiß nicht so genau, wo das manchmal hinführt. Oder wenn da ein Hubschrauber dranhängt, weißt du, der mich in neue Höhen bringt. Das ist, festhalten ist alles, was wir oft tun können im Glauben. Ganz ehrlich. Aber festhalten heißt eben beständig, das Richtige zu tun und zu sprechen. Das ist Glauben. Das ist die kleinste und kürzeste Definition, die ich euch geben kann. Im Hebräer 11, diese Stelle haben wir uns eingiebig angeschaut, deswegen hier nur kurz. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man eben nicht sieht. Eine blinde Frau wurde mal zu einem großen Heilungsevangelisten geführt, um für sich beten zu lassen. Nachdem er für sie gebetet hatte, fragte er sie: Nun sagen Sie mir, was Sie sehen. Sie öffnete ihre Augen, nur um gesagt zu bekommen: Schließen Sie Ihre Augen, sagen Sie mir mal, was Sie sehen. Sie öffnete ihre Augen erneut und wieder wurde ihr gesagt: Ich sagte nicht, Sie sollten Ihre Augen öffnen. Ich fragte Sie, was Sie sehen. Schließen Sie Ihre Augen. Nun sagen Sie mir, was Sie sehen. So ging es eine Zeit lang weiter, bis die Frau verstand, dass der Evangelist sie fragte, was sie im Innern sah. Sah sie sich selbst sehend? Als sie das verstand, sagte sie, ich sehe mich selbst mit der Fähigkeit zu sehen. Daraufhin sagte der Evangelist, nun öffnen Sie langsam Ihre Augen. In diesem Moment öffnete sie ihre Augen und sie hatte perfekte Sehkraft. Wir übergehen sehr, sehr oft aus Unwissenheit das Momentum des Bildes der Hoffnung, ohne dass der Glaube keine Richtung hat. Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Die Hoffnung ist ein inneres Bild, was du hast, egal wofür du glaubst. Wenn das innere Bild nicht da ist und du nur in deinem Verstand sagst, ich hätte aber gerne das, ist es nichts, was der Glaube bewegen wird. Wenn du stattdessen aber sagst, ich brauche ein inneres Bild, weil dann fängt der Glaube an zu wirken, das tut er immer, dann weißt du, wo du hin musst. Ich sage dir, wo du hin musst. Du musst ins Wort Gottes. Du musst die Bibelstelle finden, die das anspricht, was du bewegen möchtest. Du musst herausfinden, was Gott darüber denkt. Und wenn das passiert, entsteht in dir dieses innere Bild. Auf einmal siehst du deine Ehe auf einem neuen Level. Du siehst auf einmal Dinge, die sich schon verändert haben. Du siehst das fertige Bild. Und dann fängst du an, dafür zu glauben, darum zu beten. Und dann bekommst du Weisheit von Gott, von jetzt zum Zielzustand zu gehen, im Glauben und auch mit übernatürlicher Unterstützung. Das innere Bild ist wesentlich. Es ist die Zielkoordinate unseres Glaubens. Hat unser Glaube kein inneres Bild, kann er nichts bewegen. Er verändert nichts. Oft geben wir unserem Glauben negative innere Bilder. Wir stellen uns vor, was passiert, wenn ich das Projekt jetzt vermassle und ich meinen Job verliere oder ich entfördert werde, statt befördert, also abgestuft. Was passiert dann, wenn ich in die Rente gehe und das Geld reicht? Dann kommen Bilder, die beschäftigen dich. Und diese Bilder, damit kann der Glaube nicht wirklich was anfangen. Diese Bilder werden dann von einer anderen Macht bedient. Die Macht des Zweifels, die Macht der Furcht. Die machen mit diesen Bildern was, das ist ja das Schreckliche dabei. Der Teufel nutzt die negativen Bilder, er schenkt sie ja sogar, er bietet sie uns permanent an. Jetzt, wenn wir hier sitzen, kann es sein, dass du auf einmal irgendeine Angst bekommst, irgendeinen Gedanke, irgendeine Sorge, die gar nichts hiermit zu tun haben muss, aber in dem Moment, wo du sie nimmst, sagst, oh ja, das fühlt sich ja, das sieht ja ganz furchtbar aus, wenn das so wird. Oh Gott, wenn meine Mutter weiter abbaut oder wenn das und das passiert. Oh Gott, oh Gott. Und die Bilder manifestieren sich. Und dein Leben geht in eine andere Richtung als in die, die Gott für dich hat. Glaube ist nicht kampflos. Wer dir sagt, Glaube ist einfach, Glaube kostet dich nichts, der ist noch nicht sehr weit gegangen in seinem Glauben. Glaube ist etwas, was kostet und was kosten darf. Alles, was wirklich wertvoll ist, kostet was, oder? Wenn du verheiratet bist, weißt du das. Deine Frau hat dich kein Geld gekostet, aber mit ihr verheiratet zu bleiben, sie glücklich zu machen, das kostet dich jeden Tag Entscheidung. Das kostet dich auch Geld unter Umständen, ja? Das kostet dich was. Aber ist es aber ist es das wert?
Ja, klar.
Ja. Unsere Kinder kosten uns was. Jemand hat mal ausgerechnet, einer sagt 250.000, einer sagt 150.000 Euro kostet dich ein Kind, bis es 18 ist. Ich weiß nicht genau, wie viel es ist, aber es ist eine Menge Kohle. Gib ein schönes Auto oder schon ein kleines Haus. Aber ist es das wert? Ja. Ja, bei Gott, ja. Deswegen schicken wir die nicht alle weg, wenn wir diese Rechnung sehen. Und sagen, da ist das Heim. Da ist das Heim. Nein, wir stehen dazu. Wir wissen, das kostet uns einen Teil unseres Lebens. Das kostet uns Dinge, die wir sonst vielleicht gerne hätten. Aber wir wissen, es ist es wert. Oh, ich sag dir, Glauben kostet was. Und das darf es auch. Als du zuletzt gebetet hast, was hast du da in deinem Inneren gesehen? Hast du für jemandes Heilung gebetet, die Person dabei aber in einem Sarg gesehen? Das ist nicht so das Beste, die beste Voraussetzung für ein Heilungsgebet. Es sei denn, es wäre ein prophetischer Eindruck und solltest du sie schnell noch zu Jesus führen. Hast du für einen finanziellen Durchbruch gebetet, dich aber von den Banken bis zum Bankrott verfolgt gesehen? Weißt du, du bekommst nicht, wofür du betest, du bekommst, was du zu empfangen glaubst, wenn du betest. Ich zerstöre jetzt gerade ein paar rosa-rote Wölkchen. Das ist okay. Ist okay. Jesus sagte, darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Dieses was auch immer deckt alle deine Bedürfnisse ab. Und zu glauben, dass du empfängst, kommt vor dem Haben. Jesus sagte einmal zu einem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Der Diener des Hauptmanns wurde zur selben Stunde gesund. Alles war gut. Aber die Aussage sollte uns zu denken geben. Du wirst bekommen, was du geglaubt hast. Der Hauptmann glaubte, dass er sein Wunder erhielt, noch bevor er es im Natürlichen sah. Wenn du also betest, was glaubst und was siehst du tatsächlich in deinem Innern? Das ist die große Frage. Was siehst du, wenn du betest? Also Pastor Bernd, ich kann es wirklich nicht sehen. Dann bete noch nicht. Ändere zuerst deine innere Sicht. Fange an, dich selbst mit der Antwort zu sehen. Sieh dich selbst als geheilt. Und auch hier muss ich wieder sagen, der Glaube kostet was. Das könnte heißen, dass du dich wirklich mehr ins Wort Gottes investieren musst. Dass du dir zum Beispiel, wenn es um eine Heilung geht, die du dringend brauchst, dann macht es keinen Sinn, wenn du jeden Abend 3 Stunden vorm Fernseher verbringst und jeden Morgen deine Bildzeitung liest und keine Nachrichtensendung verpasst und du dabei überhaupt nicht hineingehst ins Wort. Mal ganz ehrlich, die Nachrichten, die wir sehen, bauen innere Bilder in uns auf. Und diese Bilder sind nicht immer Bilder der Ermutigung. Nachrichten per se sind negativ, sonst sind es keine. Eine Tagesschau voll mit Lobnachrichten, mit Freudennachrichten, würde sich keiner lange anschauen. Das ist das Perverse dabei. Leute wollen Sensationen sehen und die sind in der Regel negativ. Krieg, Tod, Vergewaltigung, Mord, Katastrophen, Finanzchaos, egal. So tun wir uns nicht immer den großen Gefallen, wenn wir uns damit zu viel beschäftigen. Ich glaube, wir sollten wissen, was los ist in der Welt. Aber das kann auch die Tagesschau um 20 Uhr sein. Dann weißt du alles, was passiert ist, was wirklich wichtig ist. Und es reicht schon, die Tagesschau-App zu lesen. Geht noch schneller, das ist auch selbe drin. Aber was brauchst du, wenn du eine Heilung brauchst? Du brauchst, was das Wort Gottes darüber sagt, damit es in dir eine Reflexion bekommt. Das ist wie, wenn du innen drin einen Spiegel hast. Der Heilige Geist, möchte ich mal so beschreiben, jetzt als Spiegel, der bekommt das Wort Gottes eingestrahlt und reflektiert es in dein Herz, in deinen Verstand, in dein ganzes Sein. Wer das schon mal erlebt hat, weißt du, wovon ich rede. Das macht das Wort. Das Wort ist was Lebendiges. Das Wort ist nicht nur ein Buchstabe, irgendein Buch. Die Bibel ist nicht nur ein Buch. Die Bibel ist das personifizierte Wort Gottes. Das heißt, Jesus Christus hier unter uns weilt und heute über diesen Weg durch den Heiligen Geist sehr, sehr lebendig werden kann und will. Wenn das jemand so sieht, kann er gerne Ja sagen oder den Kopf schütteln und sagen, so ein Blödsinn. Aber ein bisschen Reaktion tut dir gut. Weil jedes Mal, wenn du sagst, jawohl, oder Ei, ich sage gerne Ei, ich sehe jemand Sprache, Ei, oder Amen, oder was auch immer, dann gibst du deinem Spiegel ein Echo und sagst, ja, nehme ich, ist meins. Ist meins. Ja, es ist ein bisschen unorthodox in Deutschland, macht man sowas in der Kirche nicht. Ich glaube, hier in Deutschland hatte man das auch früher getan. Und wir lernen es wieder. Ich störe mich auch nicht, wenn ihr da ein bisschen vor euch hinbrabbelt, wenn das ist in Ordnung. Solange ihr Worte des Glaubens macht, das dient euch, weil das Ziel ist doch, dass wenn ihr hier rausgeht, ihr ermutigt da rausgeht, und zwar nicht mit einer positive thinking message, sondern mit einem machtvollen, geistgewirkten inneren Zeugnis darüber, wer ihr seid und wer euer Gott ist. Amen. Halleluja. Oh yes. Ihr müsst meiner farbigen Gemeinde predigen, da träume ich immer noch von. Weißt du, da hörst du dich kaum noch reden, weil die reden alle. Wenn ich in Afrika bin und predige, und die Leute müsst ihr hören, die reagieren permanent. Die singen manchmal währenddessen und die rufen, Amen, preach it, Pastor! Und laute Kerle stehen sie auf und rufen dir was zu. Du verstehst nicht immer alles, aber das ist gut. Das ist gut, das macht was mit dir auch. Das macht mit meinem Glauben auch was. Ich sehe, boah, die nehmen es, cool. Da bin ich hier wohl richtig. Ist alles gut, ist alles gut. Wo war ich denn hier in meinem Skript? Oh ja. Yeah. Du bekommst nicht, wofür du betest, du bekommst das, was du glaubst und was du dich innerlich empfangen siehst, während du betest. Dieses innere Bild wird manchmal bei uns zu wenig ernst genommen. Aber darum geht es in dieser Bibelstelle. Das ist eine der großen Bibelstellen vom biblischen Glauben. Neben Markus 11, Vers 23, 24 ist es vielleicht die wichtigste, die uns zeigt, wie Glauben funktioniert. Es ist sehr einfach, aber es heißt nicht, dass es sehr billig ist. Es geht leicht, aber es kostet was. Mich mit dem Wort zu beschäftigen, ich mag das Beispiel von Dodie Austin, ich habe es euch hier schon ein paar Mal erzählt. Das Buch von Krebsgeheilt, das sollte eine Pflichtlektüre sein für jeden Christen. Auch wenn du keinen Krebs hast, preis sei Gott. Möge es dazu führen, dass du nie welchen bekommst, weil du von vornherein machst. Ich weiß, Koblenz, Gloria sagte neulich, sie betet diese 40 Heilungsbücher jeden Tag, die Dodie Austin letztendlich ihre Heilung gebracht haben, weil sie Glauben aufgebaut hat. Jeden Tag. Seit 40 Jahren oder so. Das ist eine gute Sache, gute Dinge auszusprechen. Die Heilungsbibelstellen zuzusprechen und deinem Körper zu befehlen, dass er erst gar nicht krank wird, das ist doch das Ziel von göttlicher Gesundheit. Dann sparen wir uns doch den ganzen Stress, wenn wir dann irgendwo eine üble Diagnose bekommen und müssen da emotional mit umgehen und selig und unsere Familie. Und wisst ihr, das kann ganz schön schwierig sein. Wenn Leute dich fragen, wie geht's dir? Und du sagst, im Herrn gut. Und das meinst du sogar so. Aber andere sagen, hey, du lügst mich ja an. Du hast doch eine Krebsdiagnose. Ja, dann geht's mir gut, alles noch. Ich bin geheilt in Jesu Wunden, ich halte daran fest. Und wenn es anders ausgeht, sehen wir uns im Himmel wieder. Alles ist gut. Okay, andere Haltung. Die verändert was, glaubst du?
Ja.
Heute schauen wir uns, das war ja nur die Einleitung, folgende Wahrheiten über den biblischen Glauben an. Ich möchte, dass du erkennst, dass der Glaube dich makellos macht. Dass der Glauben aus dem Hören kommt. Dass das Wort in dir lebendig und herrschend sein muss. Und dass der Glaube durch Beständigkeit überwindet. Der Glaube macht dich makellos. Wie diese Brillant. Macht Brillanten. Sehen schön aus. So perfekt geschliffen. Und es steht im Kolosserbrief: Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündigt worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Heilig. Ohne irgendeinen Makel. Keine Anklage mehr erhoben, weil auf dem Fundament des Glaubens gegründet. Eine andere Bibelstelle, hier haben wir nochmal die Sache in Rot. Wenn ihr denn gegründet und beständig beim Glauben bleibt und euch nichts wegbewegen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, wo bin ich hier drauf gekommen? Oh, bin ich wieder falsch rum? Okay, ich finde das. Da sind wir. Das drücke ich nirgendwo drauf. Wenn ihr denn gegründet und beständig beim Glauben bleibt und euch nicht wegbewegen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in aller Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Wenn ich das zusammenfasse, dann ist es meine Heiligkeit. Das ist ja ein Titel von jemandem sogar, ne? Aber eigentlich ist es das, was Gott für jeden Christen vorgesehen hat. Meine Heiligkeit, meine Makellosigkeit und meine Unanklagbarkeit besitze ich nur so lange, wie ich in ihm bleibe. Für mich ist das eine der ganz, ganz wichtigen Lehren, die ich sehr wenig bisher gehört habe und die mir und, denke ich, auch euch helfen kann, zu verstehen, warum handeln zwei Christen in derselben Sache gleich und bekommen unterschiedliche Ergebnisse. Es hat damit zu tun, ob beide in Christus tatsächlich geblieben sind. Oder ob der eine vielleicht vorgestern in Christus war und der andere ist es gerade jetzt. ob der Glauben tatsächlich ein lebendiger Glauben ist oder ob es etwas ist, was aus der Konserve kommt, was ich irgendwie nachmache, weil es bei jemand anderem funktioniert hat. Das geht in aller Regel schief. Es ist gut, Vorbilder zu haben. Ich selbst kümmere mich auch immer noch um Vorbilder zu haben. Ich möchte von Leuten lernen, die da sind, wo ich hin will. Das heißt aber nicht, dass alles, was sie machen, bei mir genauso funktioniert. Wisst ihr? Wenn ihr euch die Heilungswunder alleine von Jesus anschaut, er hat, soweit ich weiß, nie auf die gleiche Weise zweimal geheilt. Dem einen hat er in die Augen gespuckt, dem anderen hat er in die Erde gespuckt, hat einen Brei angerührt, andere hat er angerührt, andere rührten ihn an. Und so ist es schwierig, das jetzt nachzumachen. Ich habe noch von keinem Prediger gehört, der in der Gegend rumgespuckt hat und die Leute geheilt hat. Obwohl das eine biblische Methode war, die Jesus tatsächlich verwandt hat. Oder Finger in die Ohren stecken. Das hat er alles mal gemacht. Aber die Frage ist, wofür gibt er dir Autorität? Welches innere Bild schenkt er dir? Wie oft habe ich das, wenn ich mit Leuten bete und ich bekomme ein inneres Bild? Manchmal sagt Gott mir, lege keine Hand auf. Dann bete ich einfach so. Andere sagen, leg beide Hände auf oder nimm die Hände von der Person. Ich weiß nicht, warum man das immer macht, aber ich mache das einfach so, wie ich das in meinem inneren Bild in dem Moment sehe, wenn ich für Leute bete. Und verlasse mich darauf, dass es passiert. Manchmal muss ich ständig lachen. Es ist fast schon unhöflich, wie ich dann lache. Aber Leute werden geheilt, einfach weil ich gelacht habe. Das ist nicht die Methode, die ich mir aussuchen würde. Die sieht so ein bisschen lächerlich aus. Aber weißt du, wenn Gott dich so gebraucht, preis sei Gott, ich könnte euch da ganz andere Methoden erzählen, die Leute angewandt haben und wo Leute geheilt worden sind, weil Gott es denen so gesagt hat. So, wichtig ist, das Ergebnis stimmt, oder? Mein zweiter Punkt. Guck mal, ich gehe richtig voran jetzt, wenn ich nach unten drücken möchte. Ja, der Glaube kommt durch das Hören. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, sagt der Römerbrief, und die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Oder Manfred Roth übersetzt es in dem Neues Testament Roth. Demnach kommt der Glaube aus der gehörten Botschaft, die gehörte Botschaft aber durch das gesprochene Wort Gottes. Darum ist die Bibel die Quelle und der Maßstab unseres Glaubens. Das Wort Rema, was hier verwendet wird und auch an anderen Stellen, ist nicht das Wort Logos. Also das griechische Wort, das Wort Rema, das bedeutet das geoffenbarte Wort, nicht einfach nur das geschriebene Wort, das textuelle Wort, sondern das offenbarte Wort Gottes. Ich kann nicht einfach nur irgendeinen Schriftvers nehmen und sagen, okay, das nehme ich jetzt mal und ja, das glaube ich. Es gibt ein geistliches Meditieren, ein christliches Meditieren, das Wort zu nehmen und es zu kauen, es zu inhalieren, es mir selbst zuzusprechen, es mit Gott zusammen zu bewegen in meiner Zeit vor Gott. Und dann kommt dieser Punkt. Manchmal kommt er sofort, manchmal kommt er vielleicht erst nach Tagen, wo dieses Wort dir eine Offenbarung wird, die alles verändert. Es ist die Wahrheit. Manchmal ist es ein Wort, das deine ganze Situation für immer verändert. Du siehst die Sache nie mehr gleich. Du hast Glauben für diesen Bereich bekommen, den du nie vorher hattest. Und du fängst an, jetzt zu beten und Dinge auszusprechen. Und es verändert sich. Es verändert sich in die Richtung, die du wolltest. Iris, würdest du mir einen Gefallen tun, das vorlesen? Heute Morgen habe ich das hier gelesen. Das neue Voice of Victory von Koblenz. Und da steht eine ganz starke Geschichte drin, die ich schon ein paar Mal gehört habe von ihm. Aber ich möchte, dass Iris die vorliest. Von hier bis hier. Brauchst du ja. Genau, Mikrofon brauchst du.
Vor kurzem habe ich in der großen Faith Tabernacle Church von Bischof David Oyedepo in Kananland, Nigeria gepredigt. Und ich freue mich noch immer darüber, dass ich miterleben durfte, wie 91.000 Menschen trotz der Monsunregen um 6.30 Uhr in der Früh zum Gottesdienst kamen. Es war mächtig mit anzusehen, wie 54.000 im Gebäude und noch einmal 37.000 im Übertragungszelt saßen. Und dies war erst der erste Gottesdienst an diesem Tag. Als an dem Sonntag auch der letzte Gottesdienst vorbei war, hatten insgesamt 394.000 Menschen die Gemeinde besucht. Und in der Faith Tabernacle Gemeinde sind diese Zahlen auch nichts Ungewöhnliches. Die Gläubigen dort haben einen richtig großen Hunger, das Wort Gottes zu hören. Sie sind so voller Erwartung, dass Gott ständig mit Zeichen, Wundern und Krafttaten unter ihnen wirkt. Und er fügt täglich neue Menschen zur Gemeinde hinzu, so wie er es in der Apostelgeschichte getan hat. Was war der Türöffner, wodurch all diese Dinge in Nigeria inmitten eines Dschungels passieren konnten? Ein Mann bekam eine Offenbarung über seinen Bund mit Gott und wagte es, danach zu handeln. Ein Mann ließ ein für alle Mal die Sorgen hinter sich und vertraute Gott einfach, dass er tun würde, was er gesagt hat. Er ist wirklich ein erstaunliches Glaubensvorbild. David Oyedepo hat bewiesen, dass das Wort überall und im Leben eines jeden funktionieren wird, der es glaubt. Jahrelang hat er Gloria und mich Mama und Papa genannt, weil er zwei unserer Bücher las, gleich nachdem er in den vollzeitlichen Dienst kam. Irgendwie kam er an die Bücher Wohlstand ist Gottes Wille und Die Gesetze des Wohlstandes, und der Herr benutzte sie mächtig in seinem Leben. Während unseres letzten Besuches erzählte er mir noch einmal, wie es vonstatten ging. Er sagte, als junger Pastor hatte ich bereits erkannt, was das Wort des Glaubens bezüglich Heilung und so weiter sagt, aber ich hatte den Teil des Wohlstandes noch nicht verstanden. So nahm ich mir meine Bibel und diese beiden Bücher und verbrachte etwas Zeit alleine. Ich fastete und suchte den Herrn diesbezüglich. Während ich Wohlstand ist Gottes Wille las, erkannte ich, dass Wohlstand ein Bund ist. Wohlstand wird uns im Wort verheißen, und weil alle Verheißungen Gottes durch Jesus Ja und Amen sind, gehört der Wohlstand allen Gläubigen. Für David Oyedepo war von diesem Moment an das Thema Finanzen geregelt. Er erklärte, ich habe einen Bund mit Jesus. Dieser lautet, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Nein. So seid nun nicht besorgt. Matthäus 6, 33 bis 34. Von dem Moment an, an dem ich dies wirklich verstanden hatte, machte ich mir nie wieder Sorgen über Geld. Die Resultate dessen sind ganz und gar erstaunlich. Inmitten eines der ärmsten Orte auf dieser Welt hat Jesus den Dienst von Bischof Oyedepo so viel hinzugefügt, dass er schuldenfrei, durch den Glauben und ohne amerikanisches Geld, Gebäude im Wert von über, seid ihr angeschnallt, 500 Millionen Dollar bauen konnte. Er konnte nicht nur die Gemeinde bauen, sondern auch eine bedeutende Universität. Hunderttausenden von Menschen wird dort das Wort des Glaubens gelehrt. Sie lernen die Gesetze des Wohlstandes, wenden sie an und werden zu dem, was man mittlerweile die neue nigerianische Mittelschicht nennt. Bischof Oyedepo kaufte ursprünglich 200 Hektar Buschlandschaft, die außer durch einige meist unfreundliche Tiere nicht bewohnt war. Aus diesen 200 Hektar sind über 4000 Hektar geworden. Man nennt dieses Land Kanaanland und es ist mittlerweile eine Stadt daraus geworden. Die Menschen dort gedeihen und leben im Wohlstand, inmitten einer Umgebung, die eigentlich für ihre Armut bekannt ist. Dies ist ein Beweis dafür, dass Gott die irdische Wirtschaft nicht braucht, um die Dinge zu verwirklichen. Er besitzt seine eigene Wirtschaft und sie wird jedem Wohlstand schenken, der im Glauben an sein Wort lebt.
Halleluja. Dankeschön. Ich mag dieses Beispiel. Oyedepo hat eine Riesengemeinde, das größte Gemeindegebäude in ganz Afrika. Und immer wieder hört man, wenn man das Wohlstandsevangelium so ein bisschen in Schmutz gezogen sieht, ja, das funktioniert ja nur im Westen. Er ist das beste Beispiel dafür, dass es überall funktioniert. Ich habe von Creflo Dollar gehört, dass er, bevor er in Amerika über Wohlstand gepredigt hat, dass er das in Afrika gepredigt hat. Und dass da wundervolle Dinge geschehen sind in den ärmsten Regionen. Ich selbst habe in diesen armen Ländern gepredigt, auch über Wohlstand, und habe gesehen, wie sich Dinge verändert haben. Wie Leute auf einmal ein Geschäft aufgemacht haben, erfolgreich waren mit diesen Dingen, weil sie Glauben aufgebaut haben auf das, was das Wort Gottes über Wohlstand sagt. Seit ich weiß, dass ich als Zehntengeber ein Bundespartner Gottes bin, Leute, da hält dich nichts mehr auf. Wenn dein Bundespartner Gott ist, dann kannst du mit ihm sehr wohl alles bewegen, was immer er dir aufträgt. Da gibt es keine Grenze, wie es für den natürlichen Menschen sie sicher gibt. Und darum ein paar Bitten, wie wir das Hören aktivieren können. Zum Ersten, jetzt weit gesprungen. Wir haben alle fünf. Okay, gucken wir uns alle fünf auf einmal an. Wie sorge ich ganz praktisch dafür, dass ich beständig Gottes Wort höre und somit Glauben aufbaue? Und die fünf Tipps, wie ich das tun kann, sind: zum Ersten, hör nicht nur mit deinen physischen Ohren auf das Wort Gottes, sondern auch mit den Ohren deines Herzens. Offenbarung 3, Vers 20 sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Nimm dir Zeit, über das Gelesene und über das Gehörte nachzudenken. Wenn du hier warst, hier bin ich Prediger oder meine Frau Prediger, wir haben in der Regel immer Handouts dabei. Die kannst du dir mit nach Hause nehmen. Und das ist nett, die abzuheften und zu sammeln. Deutsche sammeln gerne. Aber es ist noch besser, wenn du, bevor du das Ding abheftest, das mit in deine stille Zeit hineinnimmst. Du sagst, Gott, jetzt gucke ich mir das nochmal mit dir zusammen an. Erinnere mich doch an die Punkte von dieser Predigt, die für mich jetzt gerade wichtig sind. Und lass die lebendig sein. Das ist cool, oder? Oder hör dir die Predigt nochmal an auf dem Weg zur Arbeit am Montag. Und lass den Heiligen Geist Dinge nochmal aktivieren. Ist es nicht so, dass jeder immer alles braucht, was gepredigt wird, sondern es ist oft wie ein Buffet. Du hast vielleicht einen Satz für mich dabei, der verändert mein Leben aber für immer. Und den darf ich nicht verpassen. Gebetstagebuch führen, das ist eine tolle Sache. Ich weiß, einige machen das. Du notierst dir Dinge, die Gott dir aufs Herz legt, Bibelstellen oder auch prophetische Worte, die du bekommst oder die er dir einfach persönlich sagt. Das Zweite ist, stelle das Wort an die erste Stelle in deinem Leben. Warum sonst, sagt Gott in Sprüche 4,20, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lies täglich in deiner Bibel. Hab einen guten Bibelleseplan. Wir haben hier in der Gemeinde einige zur Auswahl. Auch auf unserer Website findet ihr das Material zu. Und auf anderen Webseiten, anderen Bibel-Apps, überall findet ihr Bibellesepläne. Such einen, der für dich funktioniert. Wechsel den, wenn es in deiner Persönlichkeit ist, gerne Abwechslung zu haben. Wechsel ihn öfters. Wenn du die beständige Typ bist, dann zieh es weiter durch. Gut, Hauptsache du nimmst das mit, was Gott für dich da drin hat. Hör dir regelmäßig gute Predigten an. Und verpasst keinen Gottesdienst, verpasst kein Zelttreffen. Selbst wenn du mal nicht hier bist, hör dir das Ding hinterher an. Was ich erlebe, ist, dass Gott eigentlich von Gottesdienst zu Gottesdienst handelt. Obwohl wir Prediger das untereinander überhaupt nicht abstimmen. Auch die Lobpreisteam bereitet das nicht so ein Jahresprogramm, das alles miteinander verknüpft ist. Aber Gott tut es. Und es kann sein, dass du gerade einen Gottesdienst verpasst hast, wo Gott für dich etwas hatte, was lebenswichtig ist. Deswegen sagt Paulus, versäume nicht die Versammlung. Heute haben wir die schöne Möglichkeit, einige werden live zuhören gerade jetzt von allen Orten der Welt. Können Livestream hier dabei sein, obwohl sie nicht hier sitzen können. Ist cool. Wenn du mal nicht hier sitzen kannst, weil du krank bist oder verreist bist, nimm dein Handy, wähl dich ein und sei dabei, wenn die Predigt kommt. Und du hast doch ein Live-Gefühl dabei zu sein. Ist noch besser, als nur die Predigt hinterher zu hören. Geh in deine Zelltreffen, verpasst es nicht. Unterstell dem Zellleiter, den Gott dir gegeben hat, dass der für dich ganz persönlich Schätze bereithält. So ist nämlich unser Herr, weißt du? Der übermittelt uns die Dinge durch Menschen. Und oft durch Menschen, die wir uns nicht ausgesucht hätten. Schätzt es nicht gering. Es geht nicht um den Menschen, der dir was weitergibt, sondern um Gott, der durch den Menschen dir was weitergibt. Vielleicht gebraucht er gerade mich jetzt, dir was weiterzugeben. Ich weiß nicht, vielleicht magst du mich gar nicht. Aber weißt du, stell dir vor, da wäre was von Gott drin. Dann sagt Gott trotzdem Danke dafür. Okay? Weil Gott gebraucht alle möglichen Leute, um was weiterzugeben. Ich habe so viel gelernt von so vielen völlig unterschiedlichen Persönlichkeiten. Manchmal von Leuten auf der Kanzel, manchmal von Leuten, die nie auf der Kanzel gestanden haben. Geschwister, die mir irgendwas weitergereicht oder gegeben haben und ich bin gesegnet worden, es hat mein Leben verändert. So funktioniert geistliches Leben. Drittens, treffe eine unumstößliche Entscheidung, all das zu tun, was er dir aufträgt, egal was es ist. Ich habe selten gehört, dass Gott sagt, dass jemand zum Mond muss oder so. So seine Aufträge sind manchmal schon herausfordernd, aber in der Regel nicht so herausfordernd. Aber wenn Gott dir sagt, schreib jemandem einen Brief, bitte jemand um Vergebung, lade jemand zum Zelttreffen ein, schenk jemand 1.000 Euro, dann tu das. Tu das, egal wie es sich anfühlt. Wenn du weißt, es war Gott, tu das. Das Besseres kann ich dir nicht raten. Seine Ratschläge sind nicht immer nach unserem Verstand weise und brillant. Manchmal fühlen sie sich total töricht an. Und ich habe öfters törichte Dinge getan, die ich von Gott empfangen habe. Und es war immer genial hinterher. Das ist, der Glauben tut das, oder? Was der Herr sagt und erwartet, dass die Dinge gut ausgehen. Auch wenn man das Ende noch nicht immer so klar sieht, wie man es gerne hätte. Warum sonst steht in Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ganz ehrlich, das fängt bei den Geboten an, die du kennst. Wenn du mit den Geboten aus der Bibel schon nicht klarkommst, mit dem Liebesgebot zum Beispiel oder mit dem Vergebungsgebot oder weißt du, all die Dinge, die Gott dir sagt, die gut sind, wenn du da schon nicht gehorsam bist, dann sei nicht überrascht, wenn er dir nichts weiter sagt. Würde mich wundern. Wozu auch? Wir müssen erstmal in unserem Ungehorsam ran und die Dinge klären, wo wir genau wissen, dass Gott die will. Was weiß ich, wenn du mit jemandem zusammenlebst, mit dem du nicht verheiratet bist. Was erwartest du? Du sündigst gegen das, was Gott dir gesagt hat. Und du weißt ganz genau, dass das so ist. Das muss ich dir gar nicht sagen. Wenn du Christ bist, weißt du das in deinem Herzen. Der Heilige Geist hat das 100.000 Mal bestätigt, bis du ihn irgendwann abgewürgt hast und er sich in eine andere Kammer zurückziehen musste. Wenn du schwarz arbeiten gehst, du weißt, dass das Betrug ist. Wenn du Leuten Geld schuldest und du zahlst es nicht zurück, obwohl du es könntest. Und selbst wenn du es nicht kannst, nicht Wege suchst, das zu tun. Du weißt, dass das Sünde ist. Wenn du jemanden belogen hast und bringst es nicht in Ordnung. Was soll der Herr dir sagen? Er sagt doch ständig, bring es in Ordnung, bring es in Ordnung, bring es in Ordnung. Und du hast ihn längst zur Seite geschoben, da will ich aber nicht. Kostet mich zu viel. Kostet mich meinen Stolz. Oder sogar Geld. Oder andere sehen, wer ich wirklich bin. Oder war, wenn ich mich verändere. Viertens, diskutiere nicht mit Gott. Glaube einfach, was er sagt. Ehrlich, ich verstehe nicht alles, was er mir sagt. Ich verstehe auch nicht alles, was in der Bibel steht. Es gibt Bereiche, die lasse ich einfach stehen. Es gibt nur die beiden Reaktionen. Die andere Reaktion wäre, ich erkläre es weg. Ich tue so, als wäre es nicht da, oder ich färbe es mir schön, dass es mir passt. Das ist nicht gut, keine gute Idee. Wenn die Bibel die Dinge sagt, sagt die so. Ich kann noch mal jemanden fragen, der sich vielleicht ein bisschen besser in der Bibel auskennt, ob es irgendwelche Querstellen oder Auslegungen oder aus der Situation heraus einen Kontext gibt, den ich nicht beachtet habe. Aber wenn die Bibel das sagt, sagt die Bibel das. Aber was habe ich mit Leuten geredet über den Zehnten? So ein klassisches Thema. Gilt es wirklich fürs Neue Testament und bla bla bla? Was ist mit den 10 Geboten? Gelten die wirklich? Die Bibel sagt sehr klar über diese Dinge. Und ich muss mich sehr anstrengen, um Argumente zu finden, die das anders ausdrücken. Oder darf ich wirklich mit dem zusammen sein, obwohl ich nicht verheiratet bin? Darf ich das wirklich nicht? Wo steht das denn in der Bibel? Leute, ich muss mich sehr anstrengen, um überhaupt diesen Gedankengang zu finden. Denn die Bibel ist so klar mit diesen Dingen. Schwierig, das zu verdrehen. Wir Menschen sind Meister der Verdrehung. Und wir folgen hier manchmal dem falschen Meister. Wir sollten dem Herrn folgen, nicht dem Verkläger, der uns in die Falle haut. Der hat nämlich kein gutes Ding im Sinn für uns. Wenn wir dem nachlaufen, landen wir immer in der Sackgasse. Und die kostet uns letztlich viel mehr, als es uns gekostet hätte, ihm gehorsam zu sein. Markus 4 sagt, seht zu, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden und es wird euch hinzugefügt werden. Und im Strich könnte man sagen, wenn du Gott gehorchst, wirst du nicht verlieren. Es wird unterm Strich immer ein Gewinngeschäft sein, wenn man es immer so ausdrücken möchte, weil es darum nicht geht. Und fünftens, übe dich jeden Tag darin, die Stimme des guten Hirten in deinem Innern zu hören. Wie Johannes 10 das beschreibt, die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. So ist er, der Herr. Nur das Wort Gottes hat Kraft, biblischen Glauben aufzubauen. Wer etwas zum Wort hinzufügt oder wegnimmt, ist gar verflucht. Das Wort Gottes zeigt uns den Willen Gottes und das Wort Gottes bildet den Schutzraum, in dem wir Sicherheit empfangen. Wir haben über Engel gesprochen das letzte Mal. Es gab viele Reaktionen, auch von Leuten weit außerhalb der Gemeinde, die uns geschrieben haben. Das ist ein wichtiges Thema. Die Engel sind da. Die Engel möchten und sollen uns beschützen und uns sogar ein Stück weit geleiten, dadurch, dass sie uns vor Dingen bewahren, die uns sonst begegnen würden. Aber begebe ich mich aus dem Schutzraum des Wortes heraus? Mit anderen Worten, handle ich in Bereichen meines Lebens sündig, obwohl ich genau weiß, dass es falsch ist. Und ich bleibe dabei. Bin ich draußen aus dem Raum, den Gott mit seinen Engeln sozusagen abgesteckt hat und durch den der Teufel auch nicht durchkommt? Und dann passieren mir schreckliche Dinge, manchmal bis zum Tod, die Gott nie wollte, die Gott immer fernhalten wollte von uns. Aber wir denken, na, ich kann es mir erlauben zu rauchen oder Alkohol zu trinken. Ist ja nicht so schlimm. Das bisschen Gift, das soll es schon. Und nach 20, 30 Jahren kommt der Leberschaden oder irgendein inneres Organ gibt auf. Und dann stehst du vor deinem Pastor und sagst, Pastor, wie kann Gott das zulassen? Ich bin doch so ein treuer Christ. Und der Pastor weiß vielleicht gar nichts davon, was du so in deinem Leben so treibst. Und er kann nur sagen, frag den Herrn, ich weiß nicht. Ja, es ist nicht immer einfach. Man möchte ja niemandem was Negatives sagen. Deswegen sage ich das lieber gesunden Leuten. Die können Dinge noch ganz aktiv beenden und verändern und kommen dann woanders raus. Als Pastor mache ich viel lieber Hochzeiten als Beerdigung. Ich taufe viel lieber, als dass ich Leute im Krankenhaus besuche. Wobei das okay ist. Es gibt Zeiten, wo auch Krankheit kommt und nicht immer verstehen wir alles. Das sage ich gar nicht damit. Ich sage auch nicht, dass du immer, wenn du Krankheit hast, zu wenig geglaubt hast und alles Zeugs. Leute, wer von uns glaubt immer 100%? Wir alle haben Baustellen und wir werden die haben, bis wir im Himmel ankommen. Es muss ja auch so sein, weil wir sollen ja immer aufbauen. Wir bauen ja nicht nur Dinge, die kaputt sind, wieder auf, sondern wir bauen ja weiter. Wir erweitern ja auch unser geistiges Leben mit Gott. Das ist ja gut so. Sobald wir aus Quellen trinken, die nicht vom Wort Gottes gespeist und abgedenkt sind, verunreinigen wir uns. Oder wie Gott mal zu Kenneth Copeland sagte, wir kontaminieren unseren Glauben. Jedes Mal, wenn wir Sorge und Zweifel und Ängste in unser Leben lassen. Angst ist der große Killer vom Glauben. Glaubt mir das. Angst ist der große Killer. Aber auch Esoterik, positives Denken, Machbarkeit und viele Methoden sind nicht die Quelle des Glaubens. Manche Dinge können uns helfen in verschiedenen Bereichen, keine Frage. Aber der Glaube speist sich aus dem Wort Gottes und aus nichts sonst. Nicht mal aus guten Büchern, wenn sie darüber hinausgehen. Es gibt ja auch Bücher, die haben so ein bisschen Wort Gottes und dann ganz viele Gedanken darüber hinaus, die nicht biblisch abgedeckt sind. Sei vorsichtig damit. Manches kann hilfreich sein, um Dinge zu verstehen, natürlich. Aber einiges kann auch auf eine falsche Fährte führen. Also schau, dass die Quelle sauber ist, aus der du trinkst. Achte auf das Wort. Und für deine geistliche Speise ist nicht zuerst der Pastor oder die Gemeinde verantwortlich oder der Zellleiter. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Es gibt da ein Missverständnis, das kommt auch aus kirchengeschichtlichen Gründen, dass man erwartet, die Gemeinde muss ja Bibelschule anbieten und dies und jedes, am besten jeden Tag irgendwas, damit ich ja ernährt werde. Das ist das Bild von fetten 50, 60-jährigen Babys, die immer noch die Flasche reingedrückt bekommen wollen. Pastor, gib mir das Wort. Ist gut, der Pastor hat die Aufgabe, das Wort zu geben. Aber wenn das alles wäre, hier sonntags morgens, wir wären alles lebende Leichen. Ja, ehrlich, hier, wir würden gerade so überleben, wären spindeldürr, sowieso wie so die Leute im KZ, die nichts zu essen bekommen haben, wir würden gerade so überleben mit einem Sonntag, wenn das alles ist. Und wenn das alles ist und du kommst ständig von einer Schwierigkeit in die andere, dann hast du schon einen der Gründe. Nähr dich selbst. Wir geben Inputs, wir geben auch Material und Dinge, klar, aber letztendlich musst du es tun. Es ist dein Leben. Du musst Zeit dafür ausgeben. Das kann niemand für dich tun. Du musst Entscheidungen treffen, dich von gewissen Dingen fernzuhalten und andere Dinge dafür umso mehr zu begehren und dich damit zu füttern. Eine Konferenz zu fahren, ist eine gute Sache. Predigten zu hören, was weiß ich, jeden Tag eine beim Autofahren oder beim Bügeln. Das ist cool. Leute, das wird dich auf ein anderes Niveau heben, als du jemals sonst kämst. Christliche Bücher, gute geistige Bücher zu lesen. Auch hier, Vorsicht, hier gibt es viel Schrott. Bücher, die deinen Glauben aufbauen. Gottesdienste zu besuchen, deine Zeit, all diese Dinge, es ist in deiner Hand. Und der letzte Punkt, das Wort Gottes muss in dir lebendig und herrschend sein. Und hier kommen wir auf die Stelle, die wir ganz am Anfang hatten, in unserem ersten Teil, Josua 1, Vers 8, ich denke, es war der erste oder der zweite Teil. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin, Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Achte auf deine geistlichen Tore. Die haben wir uns auch schon mal angeschaut. Ich brauche so ein bisschen zu laden. Normal sollte da jetzt ein Auge erscheinen. Du musst auf das achten, was du, ja, guck mal, haben wir zurück, dann haben wir sie. Auf das, was du siehst, auf das, womit du dich füllst von deinen Augen her. Hier sind wir Männer vielleicht herausgefordernder als die Frauen in der Regel. Wir sind sehr geprägt auf Augen. Dinge zu sehen ist für uns immer von Kindheit an schon ein Aufnahmekanal, der viel stärker ausgeprägt ist als der bei den Mädels. Darum müssen wir umso mehr achten, dass wir uns nicht gewisse Dinge im Internet anschauen. Dass wir unsere Augen bewahren, nicht Frauen in einer gewissen Weise hinterherzuschauen, die nicht die unseren sind. Oh, deinen darfst du so hinterherschauen. Jederzeit. Wenn du es nicht mehr tust, fang neu an damit. Das ist gut. Das ist gut. Begehr deine Frau. Die darfst du begehren. Und da darfst du dich erfreuen. Diesmal das Hohelied, ein paar schöne Ausdrücke dabei, die das klar machen, wie sehr Gott das bejaht, dass du deine Frau genießt. Und deine Frau dich natürlich auch. Dann sind da die Ohren. Was hören wir? Wem hören wir zu? Jemand sagte mal, zeig mir die 5 Leute, mit denen du dich am meisten umgibst und ich zeig dir deine Zukunft. Oh oh. Ja, was sind das für Leute? Was strahlen die aus? Welche Werte vertreten die? Welche Worte gebrauchen sie? Und dann weißt du, wo du landen wirst. Deswegen ist es für einige wirklich dran, sich von gewissen Personen zu distanzieren. Das muss nicht für immer heißen. Weißt du, es geht ja darum, wer beeinflusst wen. Wenn ich drogensüchtig war und ich komme raus, Gott hat mich befreit, ist es nicht sehr clever, weiter mit Drogensüchtigen abzuhängen. Oder wenn ich Alkoholiker war und die Leute, die jeden Abend die Bierfässer öffnen, dann sollte ich diese Gemeinschaft vernachlässigen. Richtig? Selbst wenn du mit dem Rauchen aufgehört hast und deine Kumpels hier rauchen, dann solltest du deine Mittagspause auf der Arbeit vielleicht mit anderen Leuten verbringen. Zumindest so lange, bis du merkst, jetzt bist du wieder in der Lage, sie zu beeinflussen. Zum Guten hin. Okay, dann kann man auch wieder Leute aufsuchen, die man vielleicht eine Weile gemieden hatte, um selbst fest zu werden in dem, was man möchte. Achte darauf, wen du in dein Leben lässt. Ganz, ganz wichtig. Und wenn du noch nicht verheiratet bist, die jungen Leute, achtet gut darauf, wen ihr heiratet. Diese Person ist nicht umtauschbar. Und wenn du da jemand heiratest, der Jesus nicht 10-mal mehr liebt als dich, dann wirst du spätestens nach 2 Jahren massive Probleme haben. Wenn du jemanden heiratest, der dich nicht aufbaut und ermuntert in all seinem Tun, dann wirst du nach früherer Zeit schon große Probleme haben. Weil mit diesem Mensch wirst du alt. Das ist Gottes Wille. Heirate jemand, der verstanden hat, dass Ehe bedeutet, ich bin dafür da, um den anderen Mensch glücklich zu machen. Ich habe nicht gesagt, dass du sagst, du bist dafür da, um mich glücklich zu machen. Das habe ich nicht gesagt. Iris ist nicht da, um mich glücklich zu machen, aber ich bin da, um sie glücklich zu machen. Das ist alles, was ich wissen muss, weißt du? Sie muss was anderes wissen. Aber das ist nicht darauf ausgelegt, ja, wenn ich dich glücklich mache, musst du mich aber auch glücklich machen. Das wird zwar sowieso passieren, aber das ist eben gerade nicht die Motivation. Zu heiraten bedeutet, ich entscheide mich zu verschenken an diese Person. Das ist der Punkt. Nicht, dass die Person sich an mich auch verschenken muss. Das ist zwar schön, wenn es passiert, aber das ist erstmal nicht der Deal. Der Deal ist, ich entscheide mich, mit dir treu zu sein, mit dir zusammen zu bleiben, dich zu ehren, dich zu schützen, dir zu helfen, dich zu versorgen, mit allem, was ich habe, solange ich lebe. Das ist, was ich verspreche. Das heißt noch nicht, dass es auch genauso zurückkommen muss. Natürlich versprechen beide sich dasselbe, aber ich bin ja nicht für ihren Teil des Versprechens verantwortlich, sondern für meinen. Richtig? Deswegen ist es gut, vor der Hochzeit ein bisschen zu warten, auf jeden Fall eine Ehevorbereitung zu machen, um wirklich einander ein bisschen näher zu beschnuppern, auch für das, was dann noch kommt. Und wenn du dann einen hast oder eine hast, wo du weißt, du, die geht in Gottesdienst, ob du mitkommst oder nicht, die liest ihre Bibel, ob du mitmachst oder nicht, die verbringt regelmäßig Zeit mit ihrem König und ihrem Gott in Anbetung, ob du mitmachst oder nicht, das könnte die richtige sein. Amen. Dann glaub mir, es kommt eine Zeit, wo du das zu schätzen lernst. Und es kommt eine Zeit, wo du furchtbar leidest, wenn es nicht so ist. Und der Mund, ja, was du von dir gibst, ist auch wichtig. Es geht nicht um das schöne, perfekte Lächeln. Es geht darum, was kommt raus aus dem Ding. Weil das sind meine geistlichen Tore. Diese 3 Dinge lassen nicht nur raus, sondern der Mund lässt rein. Das, was ich ausspreche, sagt Jesus, verunreinigt mich, wenn es das Falsche ist. Was ich ausspreche, verunreinigt. Es kommt immer zurück. Hier geht es darum, Gottes Wort beständig zu murmeln, so wie es im Josua eigentlich steht, dass das Wort, das Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen. Das ist im Hebräischen bedeutet, das Murmeln ist permanent vor dir her. Oh, der Herr ist gut zu mir. Ich mache das relativ oft und wenn mich dabei beobachtet, könnt ihr denken, das ist ein bisschen ein seltsamer Typ. Das riskiere ich manchmal. Oh, ich bin gern seltsam, wenn es um Gott geht, weil ich weiß, zu den Treuen ist er treu. Ja. Leute, ich habe nie jemanden kennengelernt, der treuer war als mein König zu mir. Amen. Nie. Ich habe treue Leute, ich kenne treue Leute, auch hier sitzen einige sehr treue Leute, aber ich habe nie jemanden getroffen, der treuer zu mir war. Und mich mehr gesegnet hat, mich mehr geliebt hat, auch ganz praktisch, weißt du, auch materiell, aber in jedem Bereich, als mein König Jesus. Nie. Er ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Oh, könnt jetzt schwärmen, ich spare mir das ein bisschen. Das ist so gut. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das ist der Eingang zu drei gewaltigen Dingen. Ein fruchtbares Leben, echte Jüngerschaft und vollkommene Gebetserhörung. Weil vollkommene Gebete. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Und wenn du schon länger im Glauben bist, wirst du sagen, ja, das hört sich toll an, Pastor. Ja, die Theorie ist klasse. Oh, super, ich liebe das. Aber weißt du, in meinem Leben könnte ich dir andere Geschichten erzählen. Ich auch. Aber wenn du das richtig gelesen hast, was in Johannes 15, Vers 7 steht, wirst du sehr wahrscheinlich, wenn du ehrlich mit dir bist, immer wieder auf den Punkt kommen. Bist du in ihm geblieben? Ich meine geblieben, nicht gewesen, geblieben. Sind seine Worte in dir herrschaftlich geblieben? Nicht nur mal kurz da gewesen? War das Wort Gottes wirklich für dich dein Anker, dein Schlüssel, dein Wichtigstes? Oder war es mal nur so ein kurzes Instrument, um was zu erreichen? Das geht in der Regel anders aus, als wenn ich in ihm bleibe. Ich glaube, Gottes Wort ist 100% wahr. Und was hier steht, ist die Wahrheit, nicht eine Wahrheit, nicht irgendeine Version. Und Gottes Wort ist es nicht, was nicht funktioniert. Ich bin es manchmal, der nicht funktioniert. Nicht Gottes Wort, das funktioniert. Ich bin Mensch. Ich mache Fehler. Ich versage. Ich vergesse manchmal die wichtigen Dinge, auch als Pastor. Hey, willkommen im Club, wenn es dir so geht. Aber das ist nicht das Ende. Gott weiß, dass wir Hilfe brauchen. Und die gibt er uns. Der Grund, Gottes Wille hat den Platz meines Lebens in mir eingenommen. Das ist der Punkt, wo ich auch meine Gebete anders ausdrücke. Ich bete dann nicht mehr für alles, was ich will, sondern ich bete dann tatsächlich in seinem Willen. Warum beten wir, Gottes Wille geschehe, sein Reich komme? Ich muss doch Gottes Willen kennen, oder? Um ihn beten zu können. Und noch wichtiger, ich muss ihn kennen, um seinen Willen zu kennen. Je mehr du mich persönlich kennst als Privatmann, desto mehr wirst du wissen, was mir wichtig ist. Und wenn du dann etwas von mir bittest, wo du weißt, das ist ein hoher Wert für mich, kannst du dir ziemlich sicher sein, das bekommst du. Richtig? Und mit Gott ist es gerade so. Ich muss Gott kennen. Und das ist ein permanenter Prozess, der nicht irgendwo aufhört. Der letzte Punkt für heute. Der Glaube überwindet durch Beständigkeit. Und das ist jetzt eine Wiederholung nochmal, weil ich glaube, Beständigkeit ist das, wo wir uns mehr dran erinnern müssen, als am Glauben selbst. Viele haben schon vieles über Glauben gehört und auch schon Dinge ausprobiert. Aber gerade das Ausprobieren ist das Problem. Ich muss es tun, es nicht versuchen. Tun heißt Beständigkeit. Hebräer 11, Vers 1 sagt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wir könnten hier feste unterstreichen. Eine feste Zuversicht. Etwas, was beständig ist. Der biblische Glaube ist kein Gefühl. Er ist ein festes Vertrauen auf das, was man hofft. Und das Wort Hoffnung definiert sich wie folgt, das griechische Wort hierzu. Eine intensive, weißglühende Erwartung, dass etwas passieren oder eintreffen wird. Das ist das Bild, von dem ich am Anfang schon sprach. Heißglühend. Das ist es, Herr! Genau das ist es. Das wird sein. Das hast du für mich vorbereitet. Das ist das Ziel für mich. Das ist heißglühend. Nicht nur, ah, okay, könnte ja so kommen, oder mal gucken, vielleicht kommt es ja so. Das Wort ist vom Grundtext her wertneutral, also nicht wie das deutsche Wort Hoffnung positiv. Mit anderen Worten, dieses Elpizo, das griechische Wort hierzu, kann auch sein eine Krankheit, die dich trifft. Oder dass du deine Arbeit verlierst, dass du als Rentner in Mangel leben wirst, dass du nie deine Sucht überwindest. So setzt du die Kraft des Glaubens vielleicht längst erfolgreich ein. Ohne dir darüber bewusst zu sein. Nur, dass es im Negativen geschieht. Deine Bilder sind andere. Deswegen sagte ich am Anfang, wir müssen das Bild der Hoffnung klären. Wir müssen uns von gewissen Bildern lösen. vielleicht Bilder, die wir schon, was weiß ich, vielleicht kommst du aus so einer Erblinie voller Sorgen, voller Leute. Gibt es ja. Dann hat man sich Sorgen schon, bevor man aufsteht. Die ersten Sorgen sind schon vor dem Brötchen da. Und wenn du so groß geworden bist, dass man so lebt, dann ist es nicht so schwer, sich so vorzustellen, dass auch du diese Gewohnheiten längst in dir hast und dich bewusst davon trennen musst. Denn die Dinge kommen tatsächlich so, wie du sie intensiv erwartest. Ich könnte da viele Beispiele nennen, die meisten sind negativ. Die Leute wirklich erwartet haben, dass diese Krankheit kommt oder dass sie früh sterben. Ja? Braucht kein Mensch. Deswegen reden wir ja drüber, dass wir die Dinge verändern. Lebst du im Wort Gottes und seine Worte in dir, dann verändern sich deine Hoffnungen. Das ist nämlich der Schlüssel. Du bekommst andere innere Bilder. Und das brauchst du gar nicht verkrampft irgendwie, ich muss jetzt ein anderes Bild haben. Je mehr du dich im Wort Gottes bewegst, desto mehr kommen diese Bilder. Ja. Nun, achte mal drauf, es geht nicht nur wie diese Waagschale, weißt du, auf der einen Seite die Zeit, die du mit Gott verbringst, auf der anderen Seite die Zeit, die du mit weltlichen, ungesunden Dingen verbringst. Das ist zwar schon mal ganz nett, aber wenn du danach gehst, dann müsstest du für eine Dreiviertelstunde Serie wenigstens eine Dreiviertelstunde Gebetszeit und Bibellese haben, richtig? Und wenn die nicht da ist, was passiert? Das Bild des Glaubens verändert sich. Deine Erwartungen verändern sich. Je mehr du siehst, immer diese lockeren Serien, die es heute so zu Hunderten ja fast gibt, Ehebruch normal, wechselnde Partnerschaften, Treue ist nur noch zum eigenen Vorteil irgendwie benutzt. Und je mehr man das sieht, desto mehr macht das was mit mir. Weil ich verändere mich immer zu dem, was ich sehe. Du sagst ja, ich bin ja Christin, ich kann damit umgehen. Du irrst dich. Ich garantiere dir, wenn du gewisse Serien eine Weile lang guckst, deine Ehe geht zum Teufel. Buchstäblich. Ist eine Frage der Zeit. Wir müssen uns von Dingen fernhalten, die unsere Werte angreifen. Und die machen das hier nicht so offensichtlich. Das läuft ja mit super schönen, netten Schauspielern. Vielleicht ist sogar ein Christ irgendwo bei den Schauspielern dabei und denkst, das kann ja so schlimm nicht sein. Und dann merkst du nach einer Weile, hoffentlich noch rechtzeitig, dass die ganze Wertgebung dieser Sendung darauf ausgelegt sind, deinen Glauben zu unterminieren und zu schwächen. Ich wundere mich immer, wie naiv Christen sind, wenn sie gewisse Dinge sich anschauen. Wir schauen auch gerne uns Dinge an, aber wir schauen sehr genau hin. Und es gibt Dinge, die schauen wir nur kurz an und dann schalten wir die aus. Es gibt DVDs, die wandern ganz schnell im Müll. Und wir merken, welches Spirit daraus kommt, worum es eigentlich geht. Entwickeln einen feinen Sinn dafür, was du und was auch deine Familie dir anschaut. Ich habe mich bei meinen Kindern schon für Filme entschuldigt, die ich im besten Wissen und Gewissen nach einem Text hinten drauf gekauft habe. Und dann habe ich gemerkt, was da los war. Vulgäre Sprache. Schwule waren dabei und wurden als normal angesehen. Diese Dinge, wisst ihr, das ist nicht normal, nur weil es inzwischen tabu ist in Deutschland, hier was gegen zu sagen. Wir sind genauso arm dran wie jemand, der ständig in den Ehebruch oder zur Prostituierten geht. Aber Gott hat Hilfe für jeden. Aber die Werte der Bibel sind immer noch die Werte dieser Gemeinde. Das sind meine Werte und ich hoffe auch deine. Wenn nicht, tu Buße. Es ist nicht immer alles gesellschaftlich anerkannt, was wir gut finden. Das ist mir egal. Weil ich vor ihm Rechenschaft geben werde eines Tages. Wenn ich irgendwann vor einem Gericht stehe, muss dafür gerade stehen, okay. Wird ja ausgestrahlt. Kriegen ja alle mit. Kann sich das ja nachher im Archiv angucken und dann schön Anklagetext gegen verfassen. Ich weiß, dass diese Dinge passieren, auch schon in Europa. Aber soll ich deswegen aufhören, das zu sagen, was richtig ist? Das will man nicht tun, weil dann fängt es an. Es gibt Leute, die zahlen mit ihrem Leben für solche Dinge. Wir vielleicht mal mit einer Anklage oder einem Strafgeld. Die Wahrheit ist die Wahrheit und bleibt die Wahrheit. Wenn die Wahrheit in mir nicht mehr herrschend ist, dann ist jemand anderes herrschend in mir. Da wehre ich mich gegen. Preis sei Gott für El Pizzo, die weißglühende Erwartung auf die guten Dinge Gottes. Ich fasse zusammen. Der Glaube macht dich. Okay, ich mach's wieder so. Klick, klick, klick und dann zurück. Das ist jetzt, wie es geht. Der Glaube macht dich makellos. Der Glaube kommt aus dem Hören. Amen. Jetzt gerade hast du Glauben aufgebaut heute Morgen. Es war gut, dass du hier warst. Da ist was passiert. Das Wort muss in dir lebendig und herrschend sein und bleiben. Nämlich der Glaube überwindet durch Beständigkeit. Und meine erste Frage an dich ist, Die Überschrift zeigt er nicht. Spannend. Nochmal probieren. Okay. Lass mal den Text nochmal stehen. Der steht auch nicht hier. Ich möchte zuerst fragen, ist jemand hier, der sagt, ja, mit dem Glauben ist ganz nett, aber ich habe da noch nie wirklich einen Schritt hingemacht, so einen bewussten Schritt. Ich bin vielleicht religiös, Mitglied in irgendeiner Kirche, aber so mein Leben Gott gegeben und ihm um Vergebung gebeten für meine Lebensschuld, das habe ich noch nicht gemacht. Aber ich möchte es gerne tun. Ich möchte hier rausgehen mit Christus an meiner Seite. Vielleicht sehen wir uns nie wieder, aber Christus ist dabei. Und wenn du da bist und sagst, das ist genau, was ich will, dann hast du gleich die Gelegenheit, deine Hand zu heben. Ich möchte aber auch noch eine zweite Gruppe anfragen. Nämlich die von euch, die sagen, ich habe diese Entscheidung sehr wohl schon getroffen, aber ich bin ziemlich weit entfernt von diesem Moment heute. Ich habe längst mein eigenes Leben wieder gelebt, ich habe meine Ängste, meine Sorgen oder meine Stärken über Gott gestellt und Gott lief nur so nebenher. Ich kann nicht sagen, dass Jesus mein Leben führt, ich führe mein Leben und hoffe, dass Jesus mir ab und zu hilft. Wenn du das bist, dann fordere ich dich ebenso auf, triff eine Entscheidung, tu Buße über diese Haltung und heb jetzt deine Hand, wenn du das möchtest und wenn du einen Neustart mit Gott möchtest. So, wenn jemand da ist und möchte diesen Neustart oder diesen ersten Start, dann heb doch bitte mal die Hand. Dankeschön. 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 Ihr, die ihr die Hand gehoben habt, würdet ihr euch einfach auf euren Platz hinstellen? Ich möchte gerne ein Gebet mit euch sprechen. Würden Sie kurz aufstehen? Danke. Und wer noch stehen sollte, ist jetzt deine letzte Chance, dich noch dazuzustellen. Es ist keine Schande zu stehen und zu sagen, ich brauche Gott. Leute, ich habe mehr als einmal gestanden und habe genau dasselbe gemacht. Mir war das völlig wurscht, ob Leute dazu gucken oder nicht. Weil, wisst ihr, als Jesus am Kreuz gestorben ist, da haben auch Leute zugeguckt. Und er hat sich nicht geschämt, er ist für mich da gehangen. Genauso wie für dich und für sie. Sprechen Sie mir doch dieses einfache Gebet nach. Und jeder, der jetzt im Internet dasselbe entscheiden möchte oder später auf der Aufnahme, steh doch an dem Platz, wo du bist. Stehen Sie auf, stehen Sie vor Ihrem Herrn auf und sprechen Sie folgendes Gebet. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz starbst. Und ich bringe dir jetzt all meine Lebensschuld und bitte dich um Vergebung. Bitte wasch mich rein davon. Ich nehme das jetzt im Glauben an. Und ich entscheide mich. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Amen. Und das ist der Applaus für jeden, der hier steht und vor Gott steht und die Sache klar gemacht hat. Und wenn der Gottesdienst vorbei ist, wenn hier vorne zwei liebenswürdige Menschen stehen, die jetzt schon da stehen, verstellt euch nachher einfach nochmal dazu, die Maria und der Wolfgang. Und die werden mit jedem, der diese Entscheidung getroffen hat, nochmal persönlich sprechen, euch eine Kleinigkeit schenken und für euch beten, damit ihr einen richtig guten Start habt. Bitte machen Sie Gebrauch davon am Ende des Gottesdienstes. Ich möchte aber noch was tun, bevor Iris hier mit dem Abendmahl weitermacht. Wir haben ja heute gesagt, es kann ein bisschen länger werden. Das ist sehr gut, freue ich mich drüber. Ich möchte die von euch fragen und bitten aufzustehen, die sagen, ich möchte dem Wort Gottes größere Priorität geben. Ich möchte eine Entscheidung treffen, mehr Zeit und regelmäßig Zeit hierin zu verbringen und eine Methode wählen, die ich für mein Bibelstudium ab heute tun möchte. Wenn du das bist, ist auch ein Akt der Buße zu sagen, ich habe viel zu wenig Wert gelegt auf das, was wirklich wertvoll ist, nämlich das Wort Gottes. Dann steh doch an deinem Platz, steh vor Gott und steh auch vor uns auf und zeig, ich bin gemeint, ich schäme mich nicht dafür, dass ich versagt habe, denn mein Gott vergibt mir. Und ich entscheide mich jetzt hier umzukehren und die richtigen Dinge zu tun, denn das wird den Rest deines Lebens segnen. Schaut euch mal um, ist das wundervoll. Da ist dein Gott, ich freue mich. Ich freue mich. Und Vater, ich mache mich jetzt zum Mund für jeden, der hier steht. Herr, vergib uns. Du siehst, wir stehen aufrichtig hier. Es ist unser Glaubensschritt gewesen, aufzustehen und zu sagen, es stimmt, ich war hier fahrlässig, ich habe das hier nicht wertgeschätzt genug. Vergib uns, Herr, dass wir dein Wort nicht den Wert und den Raum auch in unserem Leben gegeben haben, den es verdient. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte, ein Licht auf unserem Weg. Dein Wort ist alles, was wir brauchen, um ein Leben in der Gottesfurcht und auch im vollen Segen zu leben. Ich bete, Herr, dass du jedem hier deine Vergebung jetzt gerade ins Herz hineinlegst. Ich spreche das aus über euch. Euch ist vergeben in Jesu Namen. Und ihr empfangt jetzt Gottes besondere Berührung, auch an Inspiration, wie ihr ab heute mit dem Wort umgeht. Ich segne euch mit Ideen, mit Konzepten und mit Einsichten, wie ihr eure Zeit mit Gott verbringt, wie ihr eure tägliche Bibellese organisiert. Und ich segne euch mit ganz großer Freude an dieser Zeit. Ich bete, dass ihr dort eine richtige Gewohnheit einübt. Ob ihr das mit Kerzenlicht oder mit einer Tasse Cappuccino oder Tee macht oder in einem gemütlichen Sessel oder vorm Kamin. Wie auch immer, ich bete, dass Gott euch hier Bilder schenkt, innere Bilder, wie und wo ihr das tut. Denn der Ort ist wichtig und die Zeit ist wichtig. Und dann auch die Strategie, nach welchem Plan gehe ich vor, um das Wort zu lesen und zu studieren. Ich danke dir, Herr, dass du diese Fragen beantworten hilfst und inspirierst gerade hierzu. Und dass hier Durchbrüche geschehen, von diesem Morgen an, durch dein Wort. Nicht nur für dieses Jahr, sondern für den Rest ihres Lebens. Danke, Herr, dass hier eine geistige Intuition aufgebaut wird in jedem Einzelnen, der hilft, in entscheidenden Momenten des Lebens die richtigen Dinge zu tun, ohne dass wir wissen, warum wir eigentlich so entscheiden. Einfach weil dein Wort in uns so massiv aufgestaut ist, dass es uns Ratgeber ist in allen Fragen. Danke in Jesu Namen. Amen.